Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.
Hallo zusammen, eine neue Folge FC Podcast hier bei Sky Sport. Geschichten aus dem Geißbockheim und ich darf direkt mal einen tollen Gast begrüßen, der ja noch zu den FC-Legenden der früheren Jahre gehört. Über 180 Spiele für den ersten FC Köln von 81 bis 89 beim FC gespielt und unter anderem auch genau deswegen 1983 den DFB-Pokal gewonnen und 86 im UEFA-Cup-Finale gestanden mit dem ersten FC Köln. Das klingt für die FC-Fans heute wie eine Geschichte aus 1000 und einer Nacht, DFB-Pokalsieg, UEFA-Cup-Finale. Aber ja, das gab's mal und Mathis, du warst dabei und ich freue mich ganz riesig schon, dass wir dich begrüßen dürfen, denn wir hatten schon vor ein paar Wochen mal Kontakt und haben immer geguckt, wie es geht und jetzt ist es soweit und schön, dass du dabei bist.
Danke für die Einladung, freue mich.
Marlon, schön, dass du dabei bist.
Ja, du hast gerade noch nach Hause gefunden.
Ich wollte gerade sagen, du warst in Münster heute, ne, für Sky und hast die zweite Liga verfolgt, Münster gegen Lautern und hast inständig nur gehofft, dass das doch nicht die Gegner sein mögen, mit denen der 1. FC Köln sich in der nächsten Saison auseinandersetzen muss. Und da sind wir auch schon mitten im Thema Abstiegskampf. Das ist das Thema rund um den 1. FC Köln in dieser Spielzeit. Es gab jetzt aber was Positives und zwar mal einen Punktgewinn gegen einer der Mannschaften, die oben stehen in der Tabelle, die bis dato eine Riesensaison spielen, gegen die TSG Hoffenheim. Und Mathis, die erste Frage an dich, das 2:2. Das war nicht gestohlen, ne? Ein verdienter Punkt für den FC.
Auf 90 Minuten gesehen war das 2:2 mit Sicherheit verdient. Man hätte auch aufgrund der phasenweise Überlegenheit im Spiel auch gewinnen können, aber auch natürlich verlieren können. Aber ich fand, das 2:2 gegen den Tabellendritten war ein außerordentlich gutes Spiel von der Mannschaft.
Ja, Ballon, du hast auch so gesehen, ne? Es ist schon so, dass man da auch eher, Mathis hat es gerade richtig gesagt, das Gefühl hatte, dass der 1. FC Köln phasenweise auch an einem Sieg dran war. Gerade nachdem es ja so furios losging, das Tor des Monats, Tor des Jahres, wie auch immer, Ragnar Ache artistisch nach Flanke, Said El Mala, der Fallrückzieher ins Glück, das war ein Auftakt nach Maß in ein Topspiel, kann man schon fast sagen. Also fußballerisch auch viel Gutes dabei.
Ja, unfassbar. Also dieses Tor möchte ich auch nochmal hervorheben. Also für mich war das nicht nur das Tor des Monats. Ich glaube, das wird das Tor des Jahres werden, weil ein Fallrückzieher, bei dem ein Spieler den Ball so perfekt trifft, artistisch in der Luft steht, wie das Ding dann versenkt wird, nicht irgendwie mittig, sondern perfekt links noch ins Tor reingeflogen. Also schöner kann man es gar nicht erzielen. Du hast es an der Reaktion der Zuschauer gesehen. Du hast es an der Reaktion von Lukas Kwasniok gesehen. Das war für mich ein unfassbarer Treffer. Und es ist schön, dass Ragnar Ache dieser Treffer gelingt, weil ich finde, er zeigt auch in den letzten Wochen immer mehr, wie wichtig er wird. Kommen wir, glaube ich, gleich noch zu. Aber es hat einfach Spaß gemacht, sich dieses Spiel anzugucken. Es hat Spaß gemacht zu sehen, wie der FC nicht aufgesteckt hat, wiedergekommen ist, ne? Trotzdem dann auch trotz Rückstand cool geblieben ist, das 2:2 erzielt hat. Also ich fand es auch rundum gelungen. Und finde, auch in diesem Spiel haben sie wieder bewiesen, sie sind besser als manche Mannschaften, die hinter ihnen stehen. Sie können besseren Fußball spielen und deswegen bin ich auch nach wie vor der Meinung, wird der 1. FC Köln nicht in die zweite Liga absteigen.
Deine Meinung dazu?
Kann ich nur zustimmen, was er gerade gesagt hat. Also die Mannschaft hat ja in keinem Spiel, selbst die sie verloren haben, sich ja nie abschlachten lassen, sondern die sind immer bis zum Schluss an ihre Grenzen, manche sogar über ihre Grenzen gegangen, um das Bestmögliche noch rauszuholen. Und gestern hatten sie noch das Glück dazu, dass viele Kombinationen auch geklappt haben. Natürlich nicht bis zum Abschluss oder bis zum Erfolg, aber man sieht schon fußballerisch eine deutliche Weiterentwicklung der Mannschaft, auch in Bezug auf die letzten zurückliegenden Jahre.
Ja, finde ich auch. Ja, finde ich auch. Der Fußball, der gespielt wird, der ist einfach erfrischend, ne? Und der macht Spaß. Und es ist auch nicht so, wie du sagst, du hast ja in den Jahren davor vielleicht mal so Jahre gehabt mit einem Klassenerhalt am Ende, wo du gesagt hast, boah, haben die sich den jetzt aber erkrebst, nenne ich es mal. Ja? Also irgendwie mit Ach und Krach. Und jetzt hast du wirklich so Spiele, wo du, finde ich, selbst mit diesen Top-Teams wie Hoffenheim oder auch Borussia Dortmund in der Hinrunde auf absoluter Augenhöhe agieren kannst und wirklich auch nach dem Spiel oft da stehst und sagst, boah, wir hätten echt gewinnen können oder boah, wir hätten echt einen Punkt holen können. Das haben sie jetzt endlich mal geschafft und mal umgemünzt. Ne? Wir haben ja Cedric letzte Woche hier auch im Podcast noch darüber geredet, dass einfach mal wichtig ist, dass gegen so einen Großen mal irgendwas gelingt, weil am Ende trennt sich ja unten auch dann in der unteren Tabellenhälfte so ein bisschen die Spreu vom Weizen darin, dass es halt Mannschaften gibt, die auch mal gegen einen von oben mal was holen. Ne? Ja. Weil nur gegen die unten zu gewinnen, ja, mag reichen, muss aber nicht immer reichen.
Ja, gut. Also für mich ist das Spiel erste Halbzeit Pokal gegen Bayern München ist für mich so ein Zeichen, was die Mannschaft leisten könnte. Hm. Ne, weil da haben sie ja auch überragend gespielt gegen den gegen Bayern München. Wirklich überragend gespielt. Haben sich auch da wieder leider nicht belohnen können mit dem letzten Abschluss. Aber trotzdem haben sie gezeigt, welche Möglichkeiten, welche Stärken in dieser Truppe drin sind. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, da sind, wie viel, ich glaube, 13 neue Spieler vor der Saison gekommen, neuer Trainer ist gekommen. Alle anderen, die neu gekommen sind, brauchen wir nicht zu sagen. Das ist auch ein etwas langfristiger Prozess, bis das alles aufeinander eingestimmt ist. Dann hat man viele Verletzte gehabt, man musste immer wieder wechseln. Und für das Ganze, was diese Saison auf der Platte stand, haben sie bis jetzt, finde ich, viele gute Leistungen gebracht. Nicht sehr gute, aber gute Leistungen. Ne? Nochmal auf die Spiele, die in der Tabellenspitze stehen. Von mir aus können sie alle Spiele gegen die ersten fünf, gegen die ersten sechs verlieren. Wer mehr ist, mehr Drissiat. Aber alles, was ab sieben wirklich mit drum kämpft, um den Abstieg oder um eine gute Platzierung, wenn du da viel mehr Spiele gewinnst, als du verlierst, dann hast du im Endeffekt dein Ziel erreicht. Wenn du jetzt Meisterschaft zu Hause gegen Bayern München 1-0 gewinnen würdest, das wäre nur ein Highlight. Was Außergewöhnliches. Aber das würde dich ja nicht vom Abstieg retten, wenn du gegen die anderen alle verkackst. Ja, also ich finde das, gestern war super, das hat der Mannschaft, denke ich mal, wieder einen Schub gegeben, ein bisschen mehr Selbstvertrauen, ihre Leistungsfähigkeit. Aber die Spiele ab Platz 8 oder ab Platz 10 von mir aus nach unten, die sind aus meiner Sicht vor allen Dingen im ersten Jahr viel wichtiger.
Das stimmt, die sind natürlich existenziell am Ende.
Ja.
Ich meinte natürlich, wenn du als Bonus aber auch nochmal drei Punkte gegen jemanden holst, dann ist das natürlich
wunderbar,
umso besser.
Wunderbar, klar.
Keine Frage. Ja, sehe ich genauso.
Bist du auch, Mathis, deswegen schon noch jemand, der sagt, ich rate den FC-Fans zu mehr Zufriedenheit? Oder kannst du es nachvollziehen, dass in Teilen, sage ich jetzt mal, da immer wieder Unruhe herrscht bei den FC-Fans, gerade auch was den Trainer angeht? Das zieht sich ja irgendwie schon die komplette Saison so ein Stück weit durch. Dann gab es mal als besonderen Aufhänger dieses Plakat in Heidenheim zu Beginn des Fußballkalenderjahres 2026 beim Punktgewinn, wo man sich da gegen Kwasniok vor der Kurve auch äußerte oder aussprach mit diesem Nein Kwasniok auf Türkisch. Dann gibt's aber auch bis heute in den Foren immer wieder Stimmen, die sich sehr negativ gegen Kwasniok äußern. Und ja, also wenn ich jetzt mal nur auf den Fußball gucke und auf die Ergebnisse, du hast als Aufsteiger, hast du am Ende des Tages das Ziel, die Klasse zu halten und du bist da voll im Soll, dann verstehe ich das beim ersten Blick auf die ganze Sache nicht. Wie ist da deine Einstellung? Wie siehst du das?
Ja, betrachtet mal die ersten 5, 6 Spiele. Da war der FC unter den ersten 4. Wenn du dann die Kommentare im Internet gelesen hast, dann waren sie alle schon am Träumen. Champions League oder internationale Spiele nächstes Jahr. Das ist ja auch verständlich. Ich meine, das ist ja der Traum jedes Fans, mit seiner Mannschaft international zu spielen. Nur wie ich ja schon gesagt habe, da sind 13 neue Spieler, neuer Trainer gekommen, da sind Wellen in einer Saison drin. Ne? Und der Trainer, nachdem er da in der Woche feststellt, was am Trainingsplatz los ist, der die Leistung des letzten Spiels betrachtet, dann auf einmal, wer fehlt alles im Training, hat er seine Gedanken, die versucht er umzusetzen. Der gibt ja auch sein Bestmögliches, dass die Mannschaft nach oben kommt. Dass da auch nicht in der Endkonsequenz alles immer richtig ist, ist ja auch verständlich. Keiner ist ohne Fehler. Dass dann manche Kritik äußern, muss man auch akzeptieren. Das gehört im Fußball nun mal dazu. Ne? Nicht jeder Spieler ist bei jedem Fan besonders gleich beliebt oder der Trainer genauso wenig. Das ist nun mal so. Damit musst du einfach leben. Dann musst du als Trainer in gewisser Weise, das ist jetzt nicht negativ, ich meine, drüber stehen, weil du musst deinen Weg, den du eigentlich mit der Mannschaft planst, weitergehen. Ne? Und bis jetzt geht der Weg ja auf. Wir wollen ja nicht absteigen. Eben. Und auf dem guten Weg sind wir ja dahin.
Ja. Ich möchte auch noch mal eine Lanze brechen, weil mich nervt das ehrlich gesagt mittlerweile so ein bisschen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ich habe jetzt die letzten Tage auch schon wieder viel Negatives über Lukas Kwasniok gelesen. Es gab gestern eine Pressekonferenz, wo er, glaube ich, was falsch verstanden hat. Danach hat man auch wieder sehr viel Negatives über ihn gelesen. Jede Woche eigentlich liest man irgendwas Negatives. Manche sind mit der Außendarstellung nicht zufrieden. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was der Fan will. Jetzt wird der ein oder andere zuhören, wird mir recht geben. Der ein oder andere wird vielleicht sagen, nein, ich bin voll dagegen. Ich will den nicht mal als Trainer. Aber wie du gerade gesagt hast, Mattes, sie stehen doch komplett im Soll. Sie sind doch genau da, wo sie sich vor der Saison gerne gesehen hätten, ja? Andere hatten ja Angst und wussten gar nicht mit dieser neu formierten Mannschaft, die du auch angesprochen hast, wohin geht denn die Reise eigentlich? Neuer Trainer, da weißt du ja nie, ob das so funktioniert. Das hätte auch sein können, dass es völlig schief geht, ja? Und dass du jetzt auf dem letzten oder auf dem vorletzten Tabellenplatz stehst. Aber nein, die spielen guten Fußball, die kämpfen. Das Stadion ist voll. Die sehen Bundesliga-Fußball gegen die größten Vereine aus Deutschland, und stehen über dem Strich. Also, da frage ich wirklich den einen oder anderen, was willst du? Ja, was erwartest du noch? Ja, ich verstehe die Stadt Köln. Es ist Romantik pur, wenn du an den ersten Spieltagen so lieferst. Klar, träumst du, hast du auch richtig gesagt, von der Champions League als Fan. Aber sind wir doch mal realistisch. Da, wo der FC gerade steht, finde ich absolut in Ordnung. Riesenjob von allen Beteiligten. Und wenn am Ende der Klassenerhalt dabei herauskommt, dann ist doch alles fein. Und deswegen kann ich diese Kritik aktuell an den Trainer, zumindest was das Sportliche angeht, überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Cedric, aber so sehe ich es.
Ja, aber du kennst ja den blöden Spruch, wenn unsere Nationalmannschaft spielt und der jeweilige Nationaltrainer macht Fehler, da sind ja 83 Millionen andere Nationaltrainer, die kritisieren. Ne, ja, klar, das ist ja nun mal im Fußball so. Jeder hat seine Sicht auf Fußball, jeder sieht ja noch anders und jeder hat immer eine gewisse Kritik an Dingen, die der jeweilige Trainer macht. Das höre ich jeden Tag in Gesprächen. Ja, ich hätte das so gemacht, ich hätte das so gemacht. Ja. Wenn ich von außen betrachte, sage ich auch, ja, ich würde vielleicht auch paar Dinge anders machen. Aber es steht mir nicht, also ich möchte das nicht öffentlich kritisieren, sondern wenn ich vielleicht mal die Gelegenheit habe, mit dem Trainer zu sprechen, würde ich ihm das dann unter vier Augen oder in einer kleinen Gruppe sagen. Ne? Nur die Möglichkeit hat ja nicht der einzelne Fan. Und deshalb nutzen sie natürlich sehr oft dann diese Foren, um ihre Kritik, und weil sie auch angefressen sind, weil der FC nicht gewonnen hat, weil ich auch verstehen kann, dann so ein bisschen rauszupushen. Mhm. Ja, so, aber im Endeffekt, wenn sie montags morgens den Express aufmachen in Köln und sehen die Tabelle und sehen, wo der FC steht, dann ist meistens alles wieder gut. Ne? Darum geht es ja den Fans. Ne? In der Tabelle so hoch wie möglich zu stehen. Ne? Und jetzt sagen wir mal, sagen wir mal ganz ehrlich, wir sind im Sommer einen neuen Weg gegangen mit dem Club. Wir haben einen neuen sportlichen Leiter, der seine Sache, denke ich mal, bis jetzt super okay macht. Wir haben eine neue Mannschaft, einen neuen Vorstand. Die möchten mit Sicherheit auf Dauer höher kommen und auch diese Höhe in der Tabelle auch stabil halten. Man hat ja das Gegenbeispiel mit Stuttgart. Guckt, was in den letzten Jahren in Stuttgart passiert ist mit einem neuen, jungen Trainer. Man hat nach und nach die Mannschaft zusammen neu gesteckt. Und die performen jetzt im dritten Jahr ganz hervorragend. Und ich denke mal, das ist auch der Weg, den alle gehen wollen. Nur das kannst du nicht von montags bis samstags komplett ändern. Das ist halt ein Prozess.
Ne? Ja, braucht Zeit. Ja, absolut, absolut. Aber das ist ein sehr guter Hinweis. Das vergisst man ja mal sehr schnell in diesem durchaus schnelllebigen Geschäft, dass vor ein paar wenigen Jahren der VfB Stuttgart, der jetzt zu den Top-Clubs in Deutschland gehört, der permanent um Europa mitspielt, der auch jetzt im Pokal-Halbfinale wieder mit dabei ist, international praktisch und Dauerabonnent, dass die vor ein paar wenigen Jahren noch Relegation gespielt haben, gegen den HSV damals.
Und zweite Liga sogar,
haben,
ne?
Ja. Knapp haben retten können. Auch mal zweite Liga, genau. Also insofern, das ist schon irre. Aber das zeigt eben auch, auf welchen Weg man eventuell eben auch gehen kann, denn diese Power hat der 1. FC Köln natürlich auch von Fans, Infrastruktur, Wirtschaft und so weiter im Rheinland, ja auch wie der VfB Stuttgart da in Baden-Württemberg. Insofern, wenn man, es kommen ja immer viele Dinge zusammen, du brauchst ein bisschen Glück, du brauchst auch ein gutes Händchen in der Kaderzusammenstellung, du brauchst Kontinuität, du brauchst diese ganzen Dinge, gutes Management, dann kann es aber rein theoretisch auch in die Richtung gehen. Ne? Olaf Janssen vor ein paar Wochen sagte ja, also in 4-5 Jahren, da kann ich mir schon vorstellen, wer war es nicht, es war nicht Olaf Janssen, Markus Babbel. Babbel hat es gesagt.
Markus Babbel war es.
Ja, ich glaube, Olaf Janssen konnte sich weniger vorstellen, als wir mit ihm drüber sprachen. Der ist dann jemand, der ist dann mehr noch im Hier und Jetzt. Aber Markus Babbel hat in die Zukunft geguckt und hat dann schon auch gesagt, ja, in 4 Jahren sehe ich den 1. FC Köln um Europa mitspielen, wenn sie diesen gerade eingeschlagenen Weg mit aller Konsequenz weitergehen und sich da eben nicht beirren lassen. Und nochmal zum Hier und Jetzt und zu dieser Kritik rund um Lukas Kwasniok. Also ich traue den Fans schon am Ende des Tages auch zu, dass sie vernünftig einschätzen können, mit welchem Kader man da unterwegs ist. Und der Kader des 1. FC Köln stand jetzt. Einige sind noch sehr jung, haben Entwicklungspotenzial. Das kann auch in weitaus bessere Richtung gehen. Aber der Kader stand jetzt ist fußballerisch auch, ich will nicht sagen limitiert, aber das ist für mich ein Mittelfeldteam der ersten Fußball-Bundesliga. Und alles zwischen Platz 10 und 14 fände ich völlig in Ordnung. Und das wäre, glaube ich, auch der Qualität des Kaders angemessen. Nicht Abstiegssorgen. Also man muss jetzt nicht unten drin in der Tabelle stehen. Man muss aber auch nicht im Europa mitspielen. Ich glaube, Platz 10 bis 14 ist völlig fein, wenn das am Ende irgendwie so ausgeht.
Sehe ich auch so. Und was ich ganz kurz noch dazu sagen möchte, ist, ich mag es immer nicht, wenn alle so schnell ungeduldig werden. Ja, du steigst auf, du wirst nicht sofort 7. oder 8. und schon sind alle ungeduldig und sagen, oh, ist der Trainer noch der Richtige? Sollten wir vielleicht was ändern? Dann geraten alle in Panik. Und dann kommt der Verein vielleicht irgendwann auch auf die Idee und sagt, hier und da hat uns jetzt was vielleicht in der Außendarstellung nicht gefallen. Soll man nicht einen anderen Weg gehen? Das ist mir manchmal viel zu viel Unruhe. Ich sage jetzt nicht, dass jeder dieses Modell Christian Streich fahren muss, ja, und jetzt 15 Jahre lang denselben Trainer haben muss. Das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen zu voreilig, so dann zu sagen, das ist so romantisch, das klappt alles. Aber wenn die Entwicklung, wenn die Richtung doch erstmal stimmt und du siehst, Spieler entwickeln sich. Ich meine, Kaminski hat vor der Saison niemand auf der Pfanne gehabt. Zalt Emala kannte vor einem Jahr auch nicht jeder. Ja, also insofern, das sind schon so Sachen, die hat der Verein, der 1. FC Köln, in dieser Bundesliga-Saison hervorgebracht. Und ich finde, das haben sie super gemacht. Also insofern, Gemach, möchte ich eigentlich immer zurufen.
Ja, man muss ja fairerweise dazu sagen, der FC hat ja in den letzten 20 Jahren leider keine Kontinuität gehabt, keinen gleichen Weg. Weil alle 4 Jahre kam ein neuer Präsident oder ein neuer Vorstand, alle 3 Jahre neuer Geschäftsführer, alle 1,5 Jahre neuer Trainer. Und die bringen immer neue Ideen, neue Philosophie mit rein und schon hast du wieder permanente Wechsel. Und bis sich das alles wieder eingestellt hat, jeder Trainer möchte auch den und den Spieler haben und den Spieler nicht mehr. Da hast du permanent Wechsel, also hast du keine Kontinuität drin. Jetzt hast du eben Streich angesprochen. Das ist eigentlich ein positives Beispiel. Und viele Vereine, die langfristig auf einen Trainer setzen oder eine Philosophie verfolgen, haben auf Dauer immer in ihrem Rahmen wunderbaren Erfolg. Man kann Heidenheim nehmen mit Schmidt. Gut, die sind dieses Jahr, werden sie vielleicht wieder absteigen, aber wenn man die Größe des Vereins nimmt und den Ort, das ist ja nun mal ein kleiner Ort in Deutschland und ein bisschen auch versteckt in der Berge. Aber die haben kontinuierlich an ihrem Trainer, an seiner Philosophie festgehalten und sind mit dem kontinuierlich stärker geworden, sind gewachsen. Jetzt auf den SC bezogen, möchte ich sagen, die haben gut eingekauft und ich denke mal, jeder von den Spielern, der neu gekommen ist, hat noch Potenzial, sich zu steigern. Vielleicht deutlich zu steigern oder nur ein bisschen zu steigern. Aber jeder hat noch Potenzial drin. Und wenn man dieses Gerüst zusammenhalten kann und kann mit denen vernünftig arbeiten, hat dem entsprechend noch ein bisschen Erfolg und hat Ruhe, dann kann sich da mehr draus entwickeln. Mhm. Ne? Nur, es ist ja traurig, dass man in der jetzigen Phase einem 19-Jährigen im Endeffekt die Bürde auflastet, du musst uns retten, wir brauchen deine Tore. Ne, das kann ja auch hemmend für den Jungen sein, so positiv wie der ist, aber das kann ja
gestern
auch...
Gestern nicht,
klar, aber das kann ja trotzdem in der Anzahl häufig vorkommen, dass ihn der doch hemmt, weil er sich selbst so unter Druck setzt, weil er die Spontanität alles verliert, weil man in ihm den Heilsbringer sieht. Nee, seht in anderen die Heilsbringer und lasst den Jungen mitlaufen und wenn er nur mitläuft, dann hat er seine Ruhe und dann macht er seine Tore. Ne? Das haben
apropos
ja andere...
19... Ja. Ja? Ja, sag ruhig.
Sagst du.
Nee, ich meine, das apropos haben... 19...
Ja.
Apropos 19 Jahre, du hast mit 19 dein Profidebüt gegeben, ne? Also beim 1. FC Köln, das erste Mal in der Bundesliga gespielt.
War ich 19 oder schon 20? Ja, dann war ich 19, ja.
Ja, genau. Wie war das für dich damals?
Ja, mein erstes Spiel war auswärts in Braunschweig. Da haben wir, glaube ich, 2-2 gespielt. Da hatte ich schon ein bisschen den Stift hinten. Ne? Das ist ja normal. Das erste Heimspiel war natürlich für mich persönlich grandios. Ich habe das Siegtor geschossen und habe noch einen mit einem halben Fallrückzieher, nicht so artistisch wie gestern Roncalli da im Stadion.
Fast.
Habe ich den, ja, das war Roncalli, ehrlich. Habe ich nur einen von der Linie runtergeholt und wir haben 2-1 gewonnen. Das war natürlich ein perfekter Einstand. Aber trotzdem, du bist schon extremst nervös mit in dem Alter. Ne? Jetzt muss man dazu sagen, wir spielten damals immer so ein bisschen mit um die deutsche Meisterschaft. Aber das war das Spiel gegen Schalke zu Hause, das erste. Das Stadion war nicht ausverkauft, ne? Wie heute. Ne? Also hast du von außen nicht so einen Druck gehabt, wie du das heute vielleicht zum Teil hast. Oder so eine hohe Erwartungshaltung.
Ja, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen. Stell mal vor, dir hätte man damals gesagt, so, jetzt bist du im Profifußball angekommen, 19 Jahre jung, jetzt konzentriert sich aber schon relativ schnell alles auf dich. Jetzt führ mal den ersten FC Köln mit Leistung durch die Liga, Mathis. Also, dass man sich da mal reinversetzt, ne? Das ist schon auch jetzt nicht ohne. Man spricht da einfach so drüber, Woche für Woche. Das ist irgendwie dann relativ schnell so vom Gefühl her normal. Klar muss halt Elmaler das machen, so damals wie Lukas Podolski und so weiter. Die Beispiele hat man jetzt zigfach auch im Fußball, dass auch gerade junge Leistungsträger plötzlich bei den jeweiligen Vereinen die Heilsbringer sein müssen, weil sie nun mal den besten Fußball anbieten. Aber das muss er auch erstmal mit dem Kopf mit dir ausmachen können.
Ja gut, für mich, muss ich ehrlich sagen, war es ja einfacher von der Mannschaftsstruktur her. Hinter mir stand der weltbeste Torwart, ne, der, wenn du vor ihm Scheiße baut, da ist immer noch in der Lage, weil das Ding wieder glatt zu bügeln. Rechts und links neben mir waren ganz erfahrene Bundesligaspieler, die auch zum Teil Nationalspieler waren, Kullmann, Gerd Strack und wie sie alle heißen, Paul Steiner. Dann im Mittelfeld war ja, also wie ich angefangen habe, war ja Rainer Bonhoff noch da. Der war ja eine kurze Zeit bei uns. Also ich bin ja in einem wesentlich stabileren Team groß geworden, ne? Wo man ja die Fehler der Jungen auch mal schneller wieder ausbügeln konnte und auch verzeihen konnte. Ne? Mhm. So stark ist die jetzige Mannschaft ja noch nicht. Ne? Weil nicht heißt, dass sie auch Fehler von anderen ausbügeln müssen und auch können, aber das war früher schon ein Hochkaräter, diese Truppe.
Ne? Ja, definitiv. Ich habe es ja gerade gesagt, aber 83 Pokal auch, gewonnen.
Ja. Cedric, wir kommen an dem Thema Elmaler ja heute wirklich zwangsläufig nicht vorbei. Ich meine, Tor gemacht, Vorlage gemacht. Mathis hat gerade über den Druck auch nochmal gesprochen, der natürlich sehr groß sein kann, aber ich finde, gestern hat man wieder gesehen, der Junge kann schon damit umgehen. Ne? Und gestern hat er sogar von Anfang an gespielt. Ja. Alle haben immer gesagt, ja, von Anfang an kann der das nicht. So, jetzt hat er es endlich mal auch von Anfang an gezeigt und das finde ich schön, weil hat er so ein bisschen schon im einen oder anderen, ich sag's mal auf gut Deutsch, das Maul gestopft, indem er jetzt auch mal von Beginn an geliefert hat. Ist schon schön eigentlich, oder?
Sicherlich ist das schön, wenn der Junge sein Talent immer länger auf den Platz bringen kann, weil er hat ja wirklich ein außergewöhnliches Talent. Gestern hat er eine schöne Flanke gegeben, wobei ich sagen muss, der hat ja den Acher auch dazu gezwungen, einen Fallrückzieher zu machen. Wenn wir ja ganz kritisch sind, ganz kritisch mal, im Spaß, hat er den Ball ja eigentlich in seinen Rücken geflankt. Und er hat ihn ja gezwungen, einen Fallrückzieher zu machen. Also gehört ihm ja auch ein Lob für das, ne, Tor des Jahres oder vielleicht auch Jahrzehnt. Es gibt aber auch Situationen im Spiel, wo er dann mit Gewalt was erreichen will, wo aber die Mauer ein ganz schönes Brett ist. Wo er sich selbst, wie soll ich sagen, ja, schonen könnte, indem er nicht versucht, durch drei durchzugehen, was aussichtslos ist, sondern halt mit einem Doppelpass hinter die drei zu kommen. Ne? Das sind Dinge, das sind Prozesse, das sind Erfahrungen, die machst du mit der Zeit. Ich denke mir, der wird sich auch manche Spiele oder Situationen angucken und wird sagen, ja, beim nächsten Mal mache ich das vielleicht mal so und so. Aber man soll ihm schon die Freiheit geben, Dinge auf dem Platz auszuprobieren. Das gehört zur Entwicklung und zum Alterwerden dazu. Das ist im normalen Leben ja auch so. wenn man nicht ausprobiert, wie man Brot schneiden kann, wird man nicht schneiden können. Ne? So ist das. Ja.
Ja, genau. Die Beispiele aus dem Leben, die machen es dann doch deutlich. Mathis, ja, du warst früher Verteidiger. Gestern haben sie mit Vandenberg in der Zentrale gespielt, flankiert von Schmid und Özkaca. Wie schaust du auf die Defensivabteilung des 1. FC Köln? Ist das auch eine Bundesliga-Qualität, wo du sagst, ja, das passt doch? Oder ist das vielleicht auch die Achillesferse? Ist da vielleicht noch so ein bisschen Nachholbedarf, weil man sich ja dann doch auch immer mal wieder Dinge fängt? Also du spielst ja kaum ein Spiel zu Null. Wie schaust du auf die, als gelernter Verteidiger, 184 Spiele für den 1. FC Köln als Abwehrspieler. Wie schaust du auf die Verteidigung des 1. FC Köln? Auch, ich weiß, wenn man heute sagt, im modernen Fußball verteidigen immer alle, das ist mir schon klar. Aber wenn wir trotzdem nur beim Defensivpersonal bleiben.
Ich gehe jetzt mal weg. Ich bin ja nun mal auch schon lange Fußballlehrer. Ich gehe jetzt mal auf die Sicht des Trainers. Das ist ja im Endeffekt die ärmste Sau, wenn er jede Woche eine neue Abwehr zusammenstellen muss. Ne? Also dieses untereinander einspielen, zu lernen, wie verhält sich mein Mitspieler in der und der Situation, ist ja extremst problematisch dieses Jahr beim FC, weil immer wieder hinten was ausfällt. Die sind alle immer absolut bemüht, Schüsse oder Flanken nicht zuzulassen. Die gehen in die Zweikämpfe rein. Die sind auch bereit, Schmerzen am Körper hinzunehmen. Also man kann den Jungs da keinen Vorwurf machen. Dass sie mal einen Fehler machen, klar. Auch das ist ein Lernprozess. Das hat man ja gestern dann schon bei den Standards gesehen. Auf einmal stellen sie sich ganz anders auf, mehr im Pulk. Das sind ja kleine Lernprozesse, die du im Training immer wieder einstudieren kannst. Und wenn das sich dann, also der Trainer könnte froh sein, wenn er irgendwann mal 3-4 Wochen am Stück mit den gleichen Abwehrspielern, denen er am meisten vertraut oder die er am stärksten einschätzt, wenn er mit denen mal spielen kann, die sich auch kennenlernen. Na, so. Klar machen die Fehler. Das zweite hätte man vermeiden können. Ne, da waren ja, ich glaube, drei waren ja im Endeffekt in dem Passweg drin. Einer von denen hätte das kriegen können, aber das ist nun mal so im Fußball. Fehler passieren und wenn du Pech hast, werden aus den Fehlern werden leider Tore. So. Aber ich kann ja nicht behaupten, dass wir früher keine Fehler gemacht haben. Ich glaube, wenn ich zurückgucke, habe ich manchmal noch schlimmere Fehler gemacht. Das ist nun mal so im Fußball. Mhm. Und auch keiner unserer sogenannten Nationalstammverteidiger ist ohne Fehler in dem Spiel. Mhm.
Das gehört dazu. Und ohne Fehler wird es keine Tore geben und das ist nochmal der Fußball. Und wer am Ende weniger Fehler macht, der ist meist dann der gewinnt, ne? Oder der zumindest nicht verliert.
Ja, wobei die Hoffenheimer haben gestern auch genug Fehler in der Abwehr gemacht oder im Defensivverhalten, aber wir waren leider nicht in der Lage, den entscheidenden Pass zu spielen oder wirklich einen absoluten super Abschluss zu kriegen. Das kommt ja noch dazu. Ja, manchmal hast du das Glück, da kannst du Fehler machen, was du willst. Der Gegner, der schießt überall hin, nur nicht zwischen die Balken. Das ist nun mal so. Ja.
Das stimmt. Ich bin da so ein bisschen jetzt reingegangen in den Podcast, ohne das überhaupt jetzt mal am Anfang zu fragen, weil für mich war das klar. Mathis, du bist beim 1. FC Köln schon noch sehr stark thematisch drin mit den handelnden Personen, immer mal wieder im Austausch. Stehst auch, habe ich letztens gesehen, noch überall auf der Gästeliste, ne, beim FC Karnevalssitzung zumindest. Ich weiß nicht, warst du da?
Selbstverständlich.
Genau, weil ich hab nur gesehen, was auf der Gästeliste. Und da wird ja auch nicht jeder eingeladen, ne? Also insofern, das ist dann immer schon was Besonderes. Das bedeutet, die Beziehung zum Verein ist noch sehr integer, sehr gut. Und dementsprechend bist du da schon noch fast oder noch nach wie vor noch Insider, ne? Und sprichst hier und da auch mal. Ich weiß nicht, ob jetzt mit dem Trainer, aber zumindest mit Präsidiumskollegen und so weiter und so fort.
Ja, man muss dazu sagen, der Club, der letzte Vorstand hat ja dann mit Stefan Engel zusammen den sogenannten Legendenclub kreiert. Man wollte wieder alte Spieler, jetzt nicht nur jetzt in meinem Alter, auch so ein paar jüngere noch, wieder mehr an den Verein binden, um auch aus unserem Dasein ein bisschen Nutzen zu ziehen oder sagen wir andersrum, die große Anzahl an Fans auch irgendwo zu befriedigen, weil wir haben so viele Fanclubs, die immer gerne einen Besuch haben möchten. Da werden wir jetzt mit einbezogen. Wir fahren dann dahin immer mit einem vom Club, meistens mit Rainer Mendel, und stellen uns in Diskussionen und all so was. Dadurch haben wir jetzt alle wieder ein bisschen oder viele wieder ein bisschen mehr Bezug zum Club, in direkteren Bezug zum Club. Über all die Jahre, wenn ich beim FC in der Geschäftsstelle bei der Frau Latz angerufen habe und gefragt habe, ob ich eine Karte haben könnte für ein Spiel, war das nie ein Thema. Habe ich sofort bekommen. Ne? Außer wenn ich dann freitagsabends um 18 Uhr angerufen habe und samstags war Bayern München da, dann habe ich natürlich keine mehr gekriegt, aber dann war meine eigene Schuld. Ne? Zur Karnevalssitzung werden immer wieder welche eingeladen. Gut, ich bin dabei, weil ich natürlich auch in Köln lebe, weil ich eine kölsche Jung bin. Da freue ich mich auch immer drauf, meine Frau noch mehr als ich. Ne? So. Ist auch immer wieder schön, wenn die Alten so ein bisschen zusammenkommen.
Ja, klar.
Also das Ganze wächst wieder ein bisschen mehr zur Gemeinschaft hin. Ne? Ist nicht mehr nur der Club mit seiner Profiabteilung so ein bisschen isoliert, sondern man versucht oder hat es auch geschafft, wieder ein bisschen drumherum zu bauen. Das haben ja andere Vereine auch schon immer schon vorgelebt. Das finde ich auch sehr wichtig für den Club. Und das ist auch schön.
Ich hab mal eine ganz kindliche Frage fast schon. Ja. Die hätte ich wahrscheinlich früher als Fan auch gestellt, aber die interessiert mich wirklich mal. Das interessiert, glaube ich, auch den einen oder anderen Fan. Wie ist das, mit dem ersten FC Köln einen Titel zu gewinnen? Wie ist das, mit dem ersten FC Köln international zu spielen? War das damals schon in der Stadt Köln, in der Fußballstadt Köln, was ganz Besonderes? Wie hast du das so erlebt?
Wir haben es natürlich nicht durch den Fanzustrom erlebt. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau das Jahr, sag mal 84, 85, haben wir mit Bayern München auch um den Tabellenersten Platz gekämpft und hatten ein Heimspiel gegen Waldhof Mannheim und da waren im Stadion 7.500 Zuschauer.
Mhm. So. Unvorstellbar heute, ne?
Ja, unvorstellbar. Heute können sie absteigen und haben das erste Heimspiel gegen Sandhausen. Nichts gegen Sandhausen, sind 50.000 im Stadion. Also die Fankultur ist schon explodiert und der Wunsch bei so einem Event, das muss man ja mittlerweile sagen, das ist ja ein Event im Bundesligaspiel, ist groß und deshalb ist das Stadion immer rappevoll. Mhm. Wir haben auch jetzt im Vergleich zu den 80er Jahren ja eine Unmenge mehr an Frauen im Stadion. Mittlerweile ja, werden ja schon die fast Einjährigen genötigt, auch wieder aus Spaß, ins Stadion zu gehen mit der Mutter. Pflicht. Meistens, ne, ja, ist Pflicht. Kind, du
Mitglied gewöhnst mit dich, einem Tag, ja?
Ja, du gewöhnst dich da sofort dran, damit du die Songs auch alle kennst.
Ja, klar.
Ne, das ist heute wesentlich mehr ein Event, als es früher war. Früher war das Fußball, war Bundesliga, meistens war das Männerhobby, da hinzugehen. Ne? Mit Sicherheit haben alle in der Stadt früher mitgekriegt, wie unsere Leistungen waren, gegen wen wir gespielt haben, ob wir international gespielt haben oder nicht. Aber es wurde nicht so aufgebauscht. Ne? So, früher hattest du ja auch nur die paar Zeitungen in der Stadt. So, wenn ich dann Marlon von dir höre, dass du viermal in der Woche am Geisbockheim bist. zu meiner Zeit waren, glaube ich, wirklich sichtbar nur donnerstags die Journalisten am Geisbockheim, weil danach die Pressekonferenz war nach dem Training. Ansonsten habe ich da selten einen gesehen. War weniger. Ne? Wir hatten zwei Fernsehanstalten, das war die ARD und ZDF, die waren präsent. So, wenn du heute siehst, wie viele Kameras da rumlaufen. Also das öffentliche Interesse ist viel größer geworden. Deshalb ist das auch mit der Fankultur auch so explodiert, was ja auch in Ordnung ist. Ne? Aber das kannst du gar nicht mehr vergleichen.
Klar.
Ja, wir hatten,
macht doch sehr stolz, glaube ich, auch wenn du bist in Köln geboren, hast selber so viele Jahre beim FC gespielt, dass das eine solche Entwicklung genommen hat, das ist doch wirklich auch für dich wahrscheinlich wie Weihnachten und Ostern zusammen, oder wenn du jetzt da ins Stadion gehst und das siehst, was da jetzt die letzten Jahrzehnte passiert ist.
das ist ein Highlight für jeden, glaube ich, ja. Ja. Da pocht bei jedem das Herzchen, oder pumpt das Herzchen, ne? Und wenn dann das Trümmelchen angestimmt wird, dann ist es ja sowieso. Bei den meisten ist es ja dann eh schon vorbei, ne? Dann musst du ja aufpassen, dass sie nicht mit Bluthochdruck mal kurz umkippen.
Ja, ist schon was Besonderes. Ne? Spürbar ja. Anders, dieser Slogan, der passt, glaube ich, schon irgendwie zu, diesen, ja. zu diesem tollen Verein. Ne? Das muss ja. man sagen. War das Geisbockheim schon immer das schönste Clubhaus der Bundesliga? Ich finde es wunderbar. Also im Sommer, wenn du da reinfährst in diesen Wald, gibt für mich kein schöneres. Hast du das damals auch so empfunden, auch wenn es da ja. noch deutlich älter war?
Ja, ich glaube, das Geisbockheim ist heute älter als zu meiner Zeit. Ne? Da sind 30 Jahre dazwischen. es war was Besonderes, wenn du morgens von der Bernhard da rechts eingebogen bist und musst dann erstmal 300 Meter durch den Park fahren oder durch die Bäume fahren, das war schon was Besonderes, ja. Und mein letzter Tag, das war an einem Sonntagnachmittag, wo ich meinen Vertrag habe auflösen müssen, bin ich dann halt in die andere Richtung gefahren und dann habe ich auch fast geweint, ja. Also die Tränen liefen. Das ist schon was Besonderes.
Ja. Ne? Da ging es für dich damals weiter in Braunschweig noch ein paar Jahre.
Nee, in Saarbrücken.
Saarbrücken.
Ja. Ja, klar. Braunschweig, Saarbrücken, Hauptsache ja. Saarland.
Hauptsache, genau.
Aber genau, Andi Müller.
Ja, da kann ich euch eine Geschichte zu erzählen, genau wegen der Allee. Michael Mayer war damals ja bei uns, oder zu meiner Zeit, der Manager. Und dann wechselte er nach Leverkusen. Und dann haben wir waren umgezogen zum Training. Da sagte Christoph Daumner so, jetzt alle zu Mayer nochmal im Büro verabschieden. Dann sind wir alle mit den Stollenschuhen in der Büro rein, haben uns verabschiedet. Und da habe ich dem Mayer auch gesagt, Herr Mayer, Sie werden eines Tages weinen. Ihnen wird die Geisbockallee fehlen. Da war die Geschäftsstelle von Bayer Leverkusen, war genau bei Tor 1, mitten in Leverkusen. Sag ich, da werden Sie nicht glücklich. Ja, und genau so ist es ja dann auch gekommen. Also viele vermissen die Allee, die lange noch in Köln gespielt haben, weil das wirklich was Außergewöhnliches ist. Ja, und dieses absolut. Geist, dieses alte Heim ist ja auch was ganz Besonderes. Ne? Es ist zwar nicht immer auf dem neuesten Stand, aber es hat was Besonderes.
Ja, das atmet nach Fußball, sage ich immer so schön ja. irgendwie. Ne? Ja. Ich finde auch. Also die alten Herrschaften, die da immer sitzen und Skat spielen links ja. auf der Bank, die sind ja im ja. Sommer immer da und gefühlt machen die das seit, keine Ahnung, 50 Jahren oder so.
Ja.
Ganz tolle Herren übrigens, grüße mal ganz lieb an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob sie den Podcast hören, aber sollte sie jemanden kennen, dann die Grüße bitte ausrichten. Das sind die ja. treuesten der treuesten. Die sind immer da, wenn der FC trainiert.
Ja. Ja, das
freue mich auch drauf, im Sommer ja. schon wieder. Ja, ich find's auch Wahnsinn. Also du hast es gerade gesagt, wie der Verein sich verändert hat, wie er sich aufgebaut hat. Und deswegen finde ich, sollte man auch immer dankbar sein, ne, wenn man Bundesliga-Fußball sieht, so wie jetzt. Ich finde, das schließt den Kreis nochmal ganz schön zu der Thematik gerade, weil es einfach nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, weil es harte Arbeit ist, die da jeden ja. Tag reingesteckt wird, die wir teilweise gar nicht sehen. Aber du als Ex-Profi, glaube ich, kennst sie. Du weißt, wie viel harte Arbeit da auch drin steckt, dann wirklich Tag für Tag sich im Training da aufzuopfern und am Wochenende eine Leistung bringen zu müssen. Der Fan sieht immer nur das, was am Wochenende passiert. Ne? Der sieht ja. aber nicht, was unter der Woche vielleicht war, im Training, ne? Was der Trainer, die Mannschaft zusammen natürlich alles wahrnehmen. Das finde ich, darf man auch immer nicht so ganz vergessen, tatsächlich bei der ganzen Geschichte.
Ja, ist aber schwer.
Dann würde ich sagen, beim Blick auf unsere Podcast-Zeit, lass uns mal ganz kurz schauen. Also der 1. FC Köln steht 4 Punkte vorm Relegationsrang. Das ist ja. die Ist-Situation. Und hat jetzt 4 Spiele, wo ich sage, da ist alles mit dabei. Sehr schwer bis hin zu durchaus machbar, rein sportlich. Du spielst jetzt in Augsburg, dann gegen Dortmund, dann in Hamburg, dann gegen Gladbach. Also so, schauen wir mal nur jetzt aufs nächste Spiel, schon am Freitagabend unter Flutlicht beim FC Augsburg. Wie guckst du auf das Spiel, Mathis? Was traust du dem 1. FC Köln dazu? Wohl wissend, dass Augsburg auch in die Spur gefunden hat. Da ging es ja sehr holprig los, die Saison. Sandro Wagner und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge sind ja schon wieder Geschichte. Mittlerweile hat man sich da stabilisiert, hat mit dem Abstieg so jetzt auch nichts mehr zu tun. Das ist so klassisch Augsburg, finde ich. Auch zurück ja. zu alten Tugenden, spielen ihren Fußball, ihren sehr körperlichen ja. Fußball auch. Sehr unangenehm, haben die Bayern zuletzt geschlagen, haben jetzt am Wochenende wieder ein Spiel gedreht, in Wolfsburg gewonnen. Also das ist, glaube ich, per se immer sehr unangenehm, dahin zu fahren. Der 1. FC Köln hat auch nicht nur positive Erfahrungen mit dem FC Augsburg. Wie schaust du auf das Spiel am Freitagabend unter Flutlicht in Augsburg?
Also ich denke mal, es wird deutlich schwerer als gegen Hoffenheim zu Hause, weil die Augsburger eine igelige Truppe sind, schon über Jahrzehnte fast. Ich war ja auch mehrere Jahre als Co-Trainer mit Werder Bremen da unten und es war immer furchtbar, da spielen zu müssen. Da ging es immer heiß her. Ich glaube aber, wenn sie eine ähnliche Leistung bringen wie gestern, werden sie, wenn sie noch ein bisschen mehr Glück dazu kriegen, haben sie die Chance, auch da zu gewinnen. Mhm. Ich meine, mir wird, hört sich blöd an, mir wird ein Unentschieden außen, auswärts reichen. Aber machbar ist auch ein Sieg.
Wir haben jetzt mit Sebulonsen und mit Thielmann leider noch zwei Verletzte dazu bekommen, ne? Werden ja jetzt auch wahrscheinlich nochmal den einen oder anderen Tag fehlen. Also du hast es ja vorhin schon angesprochen. Ist auch unfassbar, wie der Trainer eigentlich immer wieder umstellen muss, ne? Du hast ja, Woche für Woche eigentlich immer wieder eine Vakanz auf irgendeiner Position, wo du wieder erfinderisch werden musst. Das macht es auch nicht zwingend leichter, oder?
Nein, das macht nicht leichter. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, durch die Vielzahl an neuen Spielern, die eigentlich alle eine sehr gute Qualität haben, fällt es dir als Trainer leichter, weil du fast auf jeder Position zwei gleich gute Spieler hast.
Ne? Das ist ja nicht immer. Einen guten Job gemacht. Ne?
Ja. Absolut. Also, das muss man so sagen. Und deshalb, glaube ich, ist es für einen Trainer nicht ganz so schlimm. Ne? Weil er halt immer. Und der hat noch den einen oder anderen Spieler, der sogar in der Lage ist, auf einer dritten Position zu spielen oder auf einer anderen Position zu spielen. Ja.
Ich habe auch immer die Erfahrung gemacht, ich habe viele Spiele gesehen von Augsburg auch zu Hause, ob sie gegen Bayern München, gegen Borussia Dortmund, gegen Köln, gegen wen auch immer gespielt haben. Und dieses Eklige, was du gerade angesprochen hast, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich glaube, du musst selber hinfahren und musst dir auch vornehmen und das dann umsetzen, selber eklig zu sein, selber physisch dagegen zu halten, ne, auch mal gelbe Karten ziehen, völlig egal, mal einhalten, mal ein bisschen schmutzig hier, ein bisschen schmutzig da. Ich glaube, darauf wird es tatsächlich ankommen, weil ich glaube, sonst kannst du da nicht bestehen. Ne? Also nur mit, wir spielen schönen Fußball und wir wissen, wir spielen irgendwie vielleicht sogar attraktiver als die, glaube ich, wirst du da keine Chance haben. Ich glaube, der FC muss wirklich bereit sein für einen Fight. Und in der Lage sein, den da auch 90 Minuten zu liefern. Deswegen, ich bin auch mal wieder gespannt, wie es damit seit Ermala aussehen wird. Ich sag, er spielt nicht von Anfang an, weil er in dem Spiel genau wieder Leute braucht, die eher erstmal marschieren, Gas geben, kämpfen, sich richtig abreiben und dann Ermala rein und dann zünden. Ist mein Gefühl. Bin mal gespannt, ob ich recht behalte, aber glaube ich.
Das könnte passieren, ja. Weil er hat ja auch bewiesen, dass er immer, wenn er reinkam, eigentlich auch der Entscheider sein kann. Ne?
Ja.
So, er ist dann relativ ausgeruht, er ist fit und der Gegenspieler, der hat schon 60 Minuten in den Knochen oder wie viel auch immer. Ne, und das kann ja auch von Vorteil sein. Lieber wäre mir allerdings, wenn er es schaffen würde, 60 Minuten oder 70 Minuten von vornherein diese Top-Leistung zu bringen. Ne? Mhm.
Hat er jetzt auch ordentlich hinbekommen, ne?
Ja.
Aber ich denke auch, darum wird's gehen. Also ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, sorry, ganz kurz noch. Ich glaube, dieses Spiel gegen Hoffenheim wird nochmal einen kleinen Push gegeben haben, auch wenn es nur ein Unentschieden war. Ich glaube, da haben sie nochmal gesehen. Guck mal, es geht auch gegen so eine Mannschaft. Ja. Und ich glaube, wenn du mit dieser breiten Brust, mit diesem Selbstverständnis vielleicht dahin fährst, ist was drin. Und den Dreier zu holen, wäre natürlich Gold wert jetzt in der Situation, ne?
Total Gold wert, weil das Spiel danach gegen Dortmund ist von der Papierform zumindest ein Bonusspiel. Dann hast du aber zwei direkte Konkurrenten mit dem Spiel in Hamburg und gegen Gladbach. Zwei direkte Konkurrenten, die da sich auf den Tabellenplätzen um dich herum eben auch befinden. Und da kannst
Derby
du
jetzt, um den wenn Abstieg.
Du, boah, genau, eben. Also wenn du jetzt in Augsburg gewinnst, vielleicht irgendwie einen Punkt holst gegen Dortmund, dann hast du nicht mehr so diesen ganz großen Charakter dieser 6-Punkte-Spiele, wo du weißt, entweder wir ziehen die und dann haben wir wieder, ne, wie zuletzt jetzt zu Beginn des Jahres gegen Mainz und Wolfsburg, dann haben wir wieder so ein bisschen Luft, aber die müssen wir wirklich auch ziehen. Oder wenn du das nicht tust, dann bist du plötzlich wieder ganz, ganz, ganz tief unten drin, obwohl du zuletzt gute Leistung gezeigt hast. Denn ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, ne? Fußball ist ein Ergebnisspiel und am Ende des Tages, die Konkurrenz unten punktet ja jetzt auch. Also es ist jetzt nicht so, dass du dich darauf verlassen kannst, dass die anderen ihre Hausaufgaben nicht machen, die punkten mittlerweile auch. Deswegen sind es ja nur 4 Punkte, trotz guter Leistungen. Und das ist eben ein kleiner und gefährlicher Abstand. Das heißt, das Spiel in Augsburg, dem messe ich schon eine extrem hohe Bedeutung zu.
Ja, absolut. Aber ich denke mal, das wissen die Spieler auch. Und werden dann versuchen, wie gestern, über die Zweikämpfe erstmal Spielrhythmus zu kriegen, den Gegner auch klein zu halten und über diese Zweikämpfe dann in vernünftige Spielsituationen reinzukommen, über saubere Passwege zum Torabschluss zu kommen. Also ich denke schon, dass die Truppe einen guten Zweikampfcharakter hat. Also die haben keine Angst vor einem Zweikampf oder vor leichten körperlichen Schmerzen.
Das finde ich ein schönes Schlusswort, weil diese leichten körperlichen Schmerzen, die werden auf dem Platz vonnöten sein, um gegebenenfalls vielleicht 3 Punkte zu holen und um den FC-Fans keine seelischen Schmerzen zuzubereiten, glaube ich. Ne? Ja. Darauf können wir uns einigen, das wäre schön.
Aber du kannst ja alle Mannschaften gucken, alle, die erfolgreich sind, egal auf welchem Tabellenplatz sie stehen, kommen über den Gewinn der Zweikämpfe. Ne? Das ist die Basis von allem. Ne? Wenn du nur solange du den Ball hast, kannst du einfach mitmachen. Wenn du nur hinterher rennst, wirst du irgendwann, kippst du um.
Ne? Das ist ja das Schöne, Matthias, wenn ich dir so zuhöre, das ist ja so richtig, wie es auch einfach ist. Du hast ja das Talent, diese Dinge, die ja oftmals im Fußball irgendwie sehr komplex dann dargestellt werden, doch am Ende des Tages recht einfach zu formulieren, weil es ja auch nun mal so ist, ne? So. Inwiefern hat aber, das wäre vielleicht nochmal so eine Abschlussfrage, die mich jetzt dann doch nochmal interessiert. Du warst ja 8 Jahre, meine ich, ne? Co-Trainer bei Werder Bremen. Inwiefern hat die Trainersicht dann doch mal nochmal so ein bisschen deine Perspektive auf den Fußball geändert gegenüber deiner Sicht, die du als Spieler hattest? Und Anschlussfrage, findest du auch, dass zum Teil der Fußball etwas zu verkompliziert wird in der Kommunikation? Da das am Ende ja dann doch wirklich auch nur ein simples Spiel ist. Oder sagst du, nee, Cedric, ist es gar nicht. Das vielleicht nochmal als letzte Einschätzung.
Ja gut, wenn du viele Interviews mit Trainern hörst, dann glaubst du schon, dass es sehr kompliziert ist, wie die das alles so analysieren und was da alles gemacht wird. Für mich das beste Beispiel war ja Tedesco zu seiner Schalker Zeit. Ich weiß, das müsst ihr ja auch wissen, er war ja bei 1 Live, war er ja wie viele Wochen in diesen Charts da drin, mit O-Ton-Charts, wie das hieß. Wenn du das natürlich so kompliziert an die Spieler weitergibst, dann wissen die irgendwann auch nicht mehr, was will der eigentlich noch von mir. Ne? Also ich glaube, je einfacher du deinen Wunsch oder dein Verlangen an den Spieler rüberbringen kannst, umso einfacher ist es auch für den. Das fängt bei dem Verhalten im Zweikampf für den Einzelnen wie für das Verhalten der gesamten Mannschaft. Hängt das davon ab, wie sauber, wie klar, wie schnell, wie kannst du drüber bringen. Ich kann ja wie nennt sich das nochmal vorm Spiel? Die taktische Ausrichtung kann ich ja einem Spieler oder der Mannschaft eine Stunde erklären, bis die eingeschlafen sind, oder ich mache das in 10 Minuten. Ne? Das ist immer entscheidend. Und ich glaube, viele Trainer, ich denke, man ist bei Bayern München mit Kompany genauso, weil er selbst sehr hoch gespielt hat und auch international sehr gut war, der wird das auch in wenigen klaren Worten fassen, sodass es für jeden verständlich ist und auch einfach ist, auch umzusetzen. Und deshalb finde ich, je einfacher der Trainer spricht, je einfacher ist das auch für die Spieler.
Ja, dann machen wir, Marlon, du hast ja gerade schon versucht, ich habe da nochmal eine Frage gehabt, aber dann machen wir jetzt ganz einfach Schluss mit dem Podcast, mit dieser Folge.
Ich habe noch Zeit, wenn er wollt, dann können wir.
Das ist schön, aber wir haben natürlich mittlerweile auch so eine gewisse Zeit hier irgendwie rausgearbeitet, da haben sich die Hörerschaft, die hat sich schon ein Stück weit dran gewöhnt, dass es zum Beispiel sagt, auf dem Weg zur Arbeit oder Hin- und Rückweg oder irgendwie
eine gute Dreiviertelstunde,
da kann ich die Steuererklärung beim Machen oder was weiß ich, oder zum Start in den Montag höre ich mir das dann morgens an beim Frühstück.
Wenn wir jetzt Einsendungen schicken, wie ihr so eure Zeit verbringt, während ihr unseren Podcast hört, würde mich auch mal interessieren. Was macht ihr so dabei?
Ja, oder wir können ja vielleicht auch mal so eine Abfrage machen. Ne? Sollen wir es länger machen oder nicht? Also wir haben uns immer so auf eine Dreiviertelstunde geeinigt. Ja. Aber das heißt ja nicht, Matthias, dass wir jetzt zum letzten Mal über den FC sprechen. Wir werden ja noch viele Folgen machen und sicherlich würden wir uns nochmal freuen, wenn du dazukommst, wenn die Situation vielleicht nochmal eine ganz andere ist. Wer weiß. weiß, im Saisonendspurt beispielsweise, ne, wenn der FC dann entweder ums Mittelfeld, ums Gesicherte spielt oder dann doch noch gegen Abstieg, wie auch immer, wie du dann auf die ganze Situation guckst. Also ich glaube, wir kommen da gerne nochmal zusammen, also von unserer Seite aus zumindest sehr, sehr gerne. Hat nämlich sehr viel Spaß gemacht, mit dir über den ersten FC Köln, über Fußball zu sprechen, und deswegen an dieser Stelle vielen Dank fürs mit dabei sein.
Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sports.